Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal Ruhrkampf 1920. Über die Geschichte und das Scheitern der Märzrevolution im Ruhrgebiet.
Es geht voran!
Ihr hört diesmal den ersten Teil.
Es geht voran!
Hallo, ihr seid wieder in der Geschichtssendung gelandet. Und wie ihr eben gehört habt, geht's heute um den Ruhrkampf 1920. Diese Sendung ist diesmal eine Austauschsendung vom Frequenzwechsel Bochum in Zusammenarbeit mit der Neuen Essener Welle. Dort wurde sie schon einmal gesendet am 19. März 1995 und wir haben sie ein bisschen was noch mit mehr Musik angereichert und in zwei einzelne Teile zerteilt und wollen sie euch nun heute zu Gehör bringen.
1920 – Geschichte und Scheitern der Märzrevolution.
In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Märzrevolution 1920 hier im Ruhrgebiet. 75 Jahre nach dem größten Aufstand in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung erinnert nur noch wenig an den kurzen Frühling der Revolution. Wir versuchen im Folgenden die Geschehnisse im März 1920 anhand von Zeitzeugenberichten, Dokumenten und Historikeranalysen transparent zu machen. Neben dem Kapp-Putsch, dem darauf folgenden Generalstreik und dem Entstehen der Roten Ruhrarmee werden wir uns im dritten Teil der Sendung schwerpunktmäßig mit den Ereignissen in Bochum beschäftigen. Beginnen wollen wir mit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Die durch den Ersten Weltkrieg ausgelöste Revolution, Signal war am 3.11.1918 der Kieler Matrosenaufstand, wurde vor allem dank tatkräftiger Hilfe der SPD bzw. der von ihr beeinflussten Gewerkschaften abgewürgt. Mittels der vom SPD-Verteidigungsminister Noska aufgestellten Freikorps, einer Art Freiwilligenarmee aus Offizieren der Kaiserlichen Armee, wurde ab Januar 1919 die revolutionäre Arbeiterbewegung blutig niedergeschlagen. Unter den etwa 20.000 Opfern befanden sich auch die Führer der um die Jahreswende 1918-19 gegründeten KPD, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Nach 1918... Da kam der Spruch, der Kaiser ging, die Generäle blieben. Und aufgrund dessen haben die Generäle immer noch so das Kribbeln in den Fingern gehabt, wir müssen irgendwie wieder was unternehmen.
Die Sozialdemokratie verstand es, durch ihren immer noch großen Einfluss auf die Arbeiterbewegung alle Versuche, besonders seitens der linken USPD, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, und der KPD, die staatlichen Institutionen aufzulösen und durch ein Rätesystem zu ersetzen, zu verhindern. Einzelne Versuche, Anfang 1919 Räterepubliken zu etablieren, wurden durch Noske und seine freiwilligen Truppen blutig niedergeschlagen. So zum Beispiel am 3. und 4. Februar 1919 die Zerschlagung der Räterepublik Bremen oder im April 1919 die Zerschlagung der Räterepublik in Braunschweig sowie Anfang Mai 1919 die Zerschlagung der Münchner Räterepublik.
Zur Novemberrevolution in Berlin und natürlich auch zur Münchner Räterepublik haben wir in unserer Geschichtsreihe Geschichte wird gemacht auch nochmal jeweils zwei Sendungen gemacht, auf die wir hier an dieser Stelle nochmal verweisen wollen für diejenigen, die sich vielleicht etwas mehr mit den einzelnen Ereignissen der Geschichte befassen wollen.
Aufgrund der Zusammenarbeit der Bergarbeitergewerkschaften, besonders des SPD-nahen Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands mit dem Essener Zechenverband, entwickelten die Bergarbeiter zur Durchsetzung ihrer Forderung nach der 7- bzw. 6-Stunden-Schicht und nach Lohnerhöhung spontane Aktionen nach anarcho-syndikalistischem Muster. In direkten Aktionen zogen sie zu den Zechen in den benachbarten Orten, um deren Solidarisierung mit den eigenen Forderungen zu erzwingen. Diese in Hamborn entwickelte Methode wurde von den Kumpels überall im Ruhrgebiet erfolgreich nachgeahmt. Nicht zuletzt die nach dem Krieg sich noch einmal verschlechternde Ernährungslage, die Bergarbeiter mussten ihre schwere körperliche Arbeit oft mit leerem Magen verrichten, dürfte der Grund für die Militanz dieser Aktion gewesen sein. Auf die selbstständigen Kämpfe der Bergleute reagierte die Reichsregierung im Februar 1919 mit dem Einmarsch der Reichswehr unter dem Kommando des Generals von Watter. Aus Furcht vor der Infizierung mit kommunistischem Gedankengut bzw. um die Arbeiter nicht unnötig zu reizen, waren Reichswehreinheiten bisher nur in Mülheim stationiert gewesen. Nun besetzte die Reichswehr einige Städte und löste überall die noch existierenden Arbeiter- und Soldatenräte auf. Als in Witten die Polizei auf Demonstranten schoss und 10 Menschen tötete, wurde im März 1919 der Generalstreik ausgerufen. In diesem Streik forderten die Arbeiter unter anderem die 6-Stunden-Schicht, 25% mehr Lohn, die Auflösung der Freikorps, die Bildung einer revolutionären Arbeiterwehr und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Während des Arbeitskampfes schickte die Regierung Karl Severing, seines Zeichens SPD-Mitglied, als politischen Kommissar ins Revier, der mit politischen Mitteln den Streik brechen sollte. Trotzdem erzwangen die Arbeiter, deren Streikleitung aus 5 USPDlern und 4 Kommunisten bestand, die 7-Stunden-Schicht.
Die von der Regierung aufgrund des Versailler Vertrags angeordnete Auflösung der Marinebrigade Erhard, eines aus der Marine hervorgegangenen Freikorps, löste am 13. März 1920 den schon seit längerem geplanten Putsch Kapps und seiner Gefolgsleute aus.
Hierzu der Bochumer Historiker Carsten Rudolf.
Der rechtsradikale Schlag gegen die Republik, muss man hinzufügen, kam nicht aus heiterem Himmel. Es hatte genügend Hinweise gegeben. Es gab genügend Anspielungen, es gab Drohungen, Insubordinationen aus dem Militär und von der extremen Rechten, die weder vom Reichspräsidenten Ebert noch vom Reichsminister Noske konsequent geahndet oder wenigstens ernst genug genommen worden waren. Diese beiden Mehrheitssozialdemokraten, aber mit ihnen auch manch anderer, wogen sich sehr lange und zu lange in der selbsttrügerischen Gewissheit, die immer frecher auftretenden antirepublikanischen Kräfte durch eine Kombination aus taktischem Opportunismus und starrem Ordnungsdenken unter Kontrolle halten zu können. Sie unterschätzten zudem sträflich den sich rasch aufbauenden Widerstand der Freikorps-Truppen gegen deren Auflösung, die eben durch die Bedingungen des Versailler Vertrags unumgänglich geworden war. Und insbesondere Noske spielte bis zum Schluss alle konkreten Indizien für eine Fronde gegen die Republik herunter und ließ auch die eigene Regierung und die eigenen Leute im Unklaren über den Ernst der Lage. Es scheint so, als ob er nie begriffen hat, dass sich die von ihm geweckten Geister, die er schon vorher eingesetzt hatte, nicht so einfach wieder loswerden ließen.
Die Ziele des Putsches, welcher von dem konservativen Reichstagsabgeordneten Kapp politisch und vom General Lüttwitz militärisch geführt wurde, hatte folgende Ziele: Sturz der Regierung aus SPD, Zentrum und DDP, Bildung einer starken Exekutive, vom Parlament unabhängige Fachminister, Errichtung einer berufsständischen Kammer, Abschaffung der Weimarer Verfassung einschließlich des parlamentarischen Systems. Die angebliche Gefahr eines kommunistisch-bolschewistischen Bürgerkrieges machte nach Ansicht der Verschwörer ein hartes und rücksichtsloses Vorgehen gegen alle Streiks und bewaffnete Aktionen der Arbeiter nötig. General Lüttwitz verfügte über entsprechende Erfahrung. Den Generalstreik der Berliner Arbeiter für die Sozialisierung und die Auflösung der Freikorps im März 1919 hatte er brutal mit schwerer Artillerie und dem Einsatz von Bombenflugzeugen niedergemetzelt. Nachdem kapptreue Truppen Berlin besetzt hatten, floh die Regierung über Dresden nach Stuttgart. Noch in Berlin riefen die SPD-Minister für den 15. März 1920, einen Montag, zum Generalstreik gegen den Putsch auf.
Arbeiter, Genossen, streikt! Schneidet dieser Militärdiktatur die Luft ab! Kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik!
Große Teile der Reichswehr, die nicht auf Seiten Kapps standen, warteten ab, waren also auch nicht bereit, gegen Kapp militärisch vorzugehen. Damals wurde das Motto geprägt, Reichswehr kämpft nicht gegen Reichswehr. Im Ruhrgebiet war die Lage äußerst brisant. Die Freikorps Lützow in Remscheid, Lichtschlag und Schulz in Mülheim zeigten offen ihre Sympathie für Kapp. Der für das Revier zuständige General Watter in Münster hielt sich zunächst bedeckt und wartete ab, wer sich in Berlin durchsetzen würde. Watter, der in den Putsch eingeweiht war und auch von der Kapp-Regierung bestätigt wurde, zog sich, ähnlich wie andere Generäle, auf die Formel der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung zurück.
Der am 15. März einsetzende Generalstreik in Deutschland wurde, entsprechend der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung, von zwei Streikleitungen geführt. Eine setzte sich aus dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, der Arbeitsgemeinschaft Freie Angestelltenverbände und dem Deutschen Beamtenbund zusammen und stand der SPD sehr nahe. Die andere, die Zentralstreikleitung von Groß-Berlin, bestand aus der USPD, der von ihr beherrschten Berliner Gewerkschaftskommission und der KPD. Da die Telefonverbindungen zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet zusammengebrochen waren, also Anweisungen aus Berlin nicht ins Revier durchkommen konnten, andererseits die vier etablierten Bergarbeitergewerkschaften zum Abwarten aufriefen, traten die Arbeiter spontan in den Generalstreik und sammelten sich auf Demonstrationen in den Städten.
Die Gegenwart vor Ort, hier im Revier, war also auf sich selbst verwiesen. Sie erfolgte spontan, verlief unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft und sie sollte auch keine einheitliche Kommandozentrale besitzen. Allerdings bildete sich, jeweils örtlich und regional verdichtet, ein Geflecht von Kommunikationsstrukturen heraus, in dem insbesondere regionale Funktionäre der jeweiligen Arbeiterparteien eine wichtige Rolle spielen. Und es schien so, als ob, wie wir dann wissen, offensichtlich ein letztes Mal, die alten Gegensätze der unterschiedlichen Richtungen in der Arbeiterbewegung nochmal zurückgedrängt werden konnten. Denn gemeinsam wurden zuallererst die Protestdemonstrationen veranstaltet, die Streikbewegung organisiert, gemeinsam wurden auch bewaffnete Patrouillengänge eingeteilt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und um die Anhänger des Putsches davon abzuhalten, das Regiment in den Städten zu übernehmen.
In Bochum zum Beispiel zogen sie zum Gefängnis und forderten erfolgreich die Freilassung der politischen Gefangenen. Außerdem stürmten sie Polizeistationen, entwaffneten die Polizisten und durchsuchten die Wohnungen von Mitgliedern der bürgerlichen Einwohnerwehr nach Waffen. Auch fingen sie eine für die Einwohnerwehr Bochums bestimmte Ladung von 2000 Gewehren, die an den Milchzug gekoppelt war, ab und verteilten die Waffen an Arbeiter, die mindestens ein Jahr Mitglied in einer der Arbeiterparteien bzw. in einer Gewerkschaft waren. Zudem besetzten sie das Bochumer Polizeipräsidium und erzwangen so die Anerkennung des inzwischen gebildeten Arbeiterrats und seiner Rechte und der Bildung der Arbeiterwehr.
Das politische Machtinstrument auf örtlicher Ebene war der jeweilige Arbeiterrat bzw. Vollzugsrat, Aktionsausschuss oder Aktionskomitee. Dabei verfügten diese neuen Institutionen keineswegs über die uneingeschränkte Macht in den Städten und Gemeinden. Der Mangel an Verwaltungsfachleuten führte dazu, dass die Beamten ihre Tätigkeit weiter ausübten, nur unter Kontrolle der Vollzugsräte. Kontrolliert wurden besonders die Polizei und die Nachrichtenwesen, also die Post- und Telegrafenämter. Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld der Arbeiterräte war die Beaufsichtigung der bürgerlichen Presse. Teilweise wurden die lokalen Blätter als Publikationsorgane des jeweiligen Vollzugsrates umfunktioniert, was sich in der Änderung der Titel bzw. Untertitel widerspiegelte. An vorderster Stelle der Zeitung erschien nun die Anordnung des örtlichen Vollzugsrates. Überdies wurden die etwa 70 im Aufstandsgebiet erscheinenden bürgerlichen Blätter einer Vorzensur unterworfen. Nicht selten enthielten sie weiße Flecken bzw. wurden, meist für die Dauer von nur wenigen Tagen, verboten. Entlohnt wurden die Komiteemitglieder aus den Kassen der Städte, außer in Mülheim und Oberhausen, wo die Betriebe ihre in den Vollzugsräten sitzenden Arbeiter entlohnen mussten.
Die Vollzugsräte konnten sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die örtlichen Arbeiterwehren stützen. Diese bestanden aus bewaffneten Arbeitern, die Sicherungsaufgaben meist polizeilicher Art am jeweiligen Ort erledigten. Bewaffnete Arbeiter patrouillierten durch die Straßen oder begleiteten die Polizisten bei ihren Patrouillen. Der alte Polizeiapparat wurde schon aus Kostengründen nicht aufgelöst. In den kommunalen Haushalten waren die Polizeigehälter als feste Größe eingeplant und abrufbar. Einzig in Barmen wurden die gesamte Polizei des Dienstes enthoben und durch die Arbeiterwehr ersetzt.
Von den Arbeitern, die bewaffnet quasi im Hinterland polizeiliche Aufgaben in den Arbeiterwehren nachgingen, sind die sogenannten Rotgardisten, in der Gesamtheit bildeten sie die Rote Armee, zu unterscheiden, die bei der Bekämpfung und Verfolgung der Reichswehr und der Sicherheitspolizei von Ort zu Ort zogen, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf den Pferden, mit der Straßenbahn, mit Autos, LKWs, Motorrädern, Bussen oder mit der Eisenbahn.
Es ging ja jetzt darum, nicht ein Lippenbekenntnis für die Republik abzulegen, sondern das auch in der Tat zu beweisen. Und das haben wir getan. Und deswegen sind wir zu der Roten Armee gegangen, nicht wahr? Um die Republik auch mit der Waffe in der Hand zu verteidigen.
Soweit Max Brandenburg, ehemaliges Mitglied der Roten Ruhrarmee.
Gegner der Rotgardisten waren neben der Reichswehr bzw. den drei auf Seiten der Putschisten stehenden Freikorps, Schulz, Lichtschlag und Lützow, die Sicherheitspolizei, SIPO. Die SIPO war formal eine staatliche Polizei unter Obhut der Länder. Sie war bewaffnet mit Maschinengewehren, Feldgeschützen und Flammenwerfern und als militärische Ergänzung für das laut Versailler Vertrag auf 100.000 Mann zu reduzierende Heer gedacht. Circa 1.200 Sicherheitspolizisten waren in Bochum, Essen und Gelsenkirchen stationiert. Weiterhin gab es zur Unterstützung der Polizei Einwohnerwehren, die sich zumeist aus Angehörigen der bürgerlichen Klasse gebildet hatten.
Ausgelöst wurden die Kampfhandlungen am 15. März 1920 in Wetter.
Hierzu der Bochumer Historiker Carsten Rudolph.
Das gilt etwa für die Arbeiter, die dann gleich am 15. März zum Bahnhof nach Wetter strömten, um den besagten Freikorps Lichtschlag bzw. dessen Batterie Hasenkleber den Weg zu verlegen. Zunächst fragten sie die Truppe ganz ordentlich, ob sie sich denn auf dem Boden der Verfassung bewegen würde. Und als sie dann keine klare Antwort bekamen, bzw. teilweise widersprüchliche, weil einige Soldaten meinten im Prinzip schon, aber die Mehrheit von der Hasenkleber meinten nicht, beziehungsweise meinten sie, würde den Befehl in Watters zu halten. Und das wussten alle, Watter hatte sich neutral verhalten. Das heißt, man würde sich auf so ein objektiv den Putsch anwissen, was man war, sozusagen ab. Also nachdem die entsprechende Antwort, wir stehen auf dem Boden der Verfassung, wir stehen auf dem Boden der Verfassung, kam, haben die Arbeiter, die Soldaten aufgefordert, ihre Waffen abzugeben und sich gefangen nehmen. Als sie das nicht taten, haben sie versucht, sie sozusagen mit Waffengewalt zu überzeugen. Und es entwickelt sich dann eben das erste Gefecht, bei dem einige Soldaten dann auch Reis ausnahmen und sich wohl, wenn nicht zur Seite der Arbeiter rüberschlugen, so doch wenigstens vom Ort des Geschehens bis auf Weiteres entfernten. Das Ganze, ich muss das noch weiter ausmalen, hat nicht den Anschein, den Hauch eines gezielten, bewaffneten, bolschewistischen Aufstandsversuches.
Noch während der Kämpfe in Wetter verhängte Watter den verschärften Ausnahmezustand, der im Januar schon für den Regierungsbezirk Düsseldorf in Kraft gesetzt worden war, auch über die Regierungsbezirke Münster und Arnsberg, also den westfälischen Teil des Reviers. Durch Standgerichte konnten nun ab sofort des Aufruhrs oder Landfriedensbruchs Angeklagte zum Tode verurteilt werden. Trotzdem konnte der militärische Vormarsch der sich bewaffneten Arbeiter nicht mehr aufgehalten werden.
Am 16. März wurde ein weiteres Bataillon des Freikorps Lichtschlag in Herdecke geschlagen. Ebenfalls am 16. März besiegten die Arbeiter in Cham ein Husarenregiment. Am 17. März schlugen 10.000 bis 12.000 Arbeiter in Dortmund Teile des Freikorps Lichtschlags, das dank der Hilfe der SPD-Stadtverwaltung um die Dortmunder Sicherheitsorgane verstärkt an die 2.000 bewaffnete Kämpfer zählte. Am 17. März rieben die Arbeiter in Elberfeld im Kampf um jede Häuserzeile ein Freikorps, die SIPO und die örtliche Polizei auf. Am 19. März kreisten 20.000 Arbeiter Remscheid ein und schlugen 1.500 Mann SIPO und Freikorps.
Wenn man so will, leisteten die Arbeiter im Prinzip den militärischen Widerstand gegen die Putschisten, die die Reichsregierung ja der Reichswehrführung noch abverlangt hatte. Es war vergeblich. Und sie bemühten sich eben um die demokratische Kontrolle des staatlichen Gewaltmonopols, indem sie Aktionsausschüsse zur Überwachung der Behörden einsetzten, indem sie den Polizeistreifen die besagten Arbeiterpatrouillen beigaben oder indem sie sich davon vergewisserten, dass die Waffen unter Verschluss blieben und nicht den Putschisten in die Hände fallen konnten. In den ersten Putschtagen kann insofern nicht von einem bewaffneten Aufstand gegen verfassungsmäßige Organe seitens der Arbeiterschaft gesprochen werden, sondern eher, wie Hans Mommsen das nennt, von der bewaffneten Selbsthilfe der Industriearbeiterschaft, sich allerdings dann rasch in einen bewaffneten Aufstand umschlug, eine bewaffnete Erhebung zum Schutz und Sicherung der Republik, die in der Tat ganz überwiegend die Ziele verfolgte, die auch von den freien Gewerkschaften verfolgt wurden, so etwa wie sie in dem Aufruf des 18. März zum Zuge kamen, nämlich sie verlangten die Entfernung Noskes, sie verlangten die Entfernung und Entwaffnung der unzuverlässigen Truppen und sie verlangten eine entscheidende Mitwirkung an der Neuordnung der Verhältnisse.
Am 19. März wurde Essen befreit. Am 20. März räumte die Reichswehr und das Freikorps Schulz Hamborn und Mülheim und zogen sich in die Auffangstellung Wesel und Dienstlaken zurück. Der von den Rotgardisten dort begonnene Stellungskrieg brachte ihnen keine Geländegewinne. Vom 21. bis 23. März unternahmen die Arbeiter einzelne Vorstöße ins Münsterland. Bis 20 Kilometer südlich von Münster zogen sich aber wieder zurück.
Die Reaktion reagierte mit äußerster Härte. Am 22. März verbot Watter jede Massenversammlung. Bei Nichtbeachten konnte das Feuer eröffnet werden und befahl die verschärfte Anwendung der Standgerichte, um die Aufständischen sofort physisch liquidieren zu können, statt sie nur in Haft zu halten.
Da lagen ca. 24, wenn auch mehr, wenn auch vielleicht einer weniger gewesen sein, weil das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, erschlagene Rotgardisten. Wenn man nun diese Leute erschossen hätte, nicht, oder man hätte sie totgeschlagen. Es war ja letzten Endes ein Kampf Mann gegen Mann. Nicht? Aber dass man auch so in physischer Weise diese Menschen verschlimmelt hatte, dass man die Gesichtszüge nicht mehr erkannt hatte, dass der Brustkasten mit Gummistiefeln zertrempelt war. Was müssen diese monarchistischen Offiziere ihren Soldaten über die Rote Armee erzählt haben? Weil wir es gewagt hatten, die Republik zu verteidigen, haben wir uns den Hass dieser Leute zugezogen. Nicht wahr? Es war ein grauenhafter Anblick.
Erinnert sich Max Brandenburg, ehemaliges Mitglied der Roten Ruhrarmee.
Ich denke an die Polizeibeamten. Ich denke an die Soldaten unserer Bundeswehr.
Denn Soldaten brauchen Schutz für ihre Ehre, mal verletzt auf Soldaten sind Mörder.
Das ist doch heute ein Zitat,
gibt's dann 3 Jahre Knast,
das ist doch wirklich hart.
Denn sie trampeln auf der Würde von so vielen Menschen rum,
sie schützen ihre Stärken,
sie verkaufen nicht für dumm, sie schikanieren ständig Menschen
ohne deutschen Pass.
Sie lassen Frühling auf der Waffe
und sie leugnen das.
Überall
Uniformen sind Mörder,
auf der Welt
Uniformen sind Mörder,
deutsche Waffe
Uniformen sind Mörder,
deutsches Geld
Uniformen,
deutsche Technik.
Soldaten.
Deutsche
Polizisten sind Mörder.
Wieso
auch BGSler sind Mörder.
Das Leben passt
Uniformen.
Zapfenstreich
unter Brandenburger Tor.
Das ist noch gar nicht lange her,
wie kommt's
noch
nicht so vor?
Es ist überhaupt kein Wunder, dass ich sowas nicht vergesse.
Für jede Trillerpfeife gab's von Böhmers in die Fresse.
Oder wenn der BGS die deutschen Grenzen überwacht, dann tun sie das mit vielen,
dann tun sie Tag und Nacht.
Flüchtlinge aus Sri Lanka ertranken in der Oder,
das wurde totgeschwiegen.
Warum wohl, warum?
Überall
Uniformen sind Mörder,
auf der Welt
Uniformen sind Mörder,
deutsche Waffe
Uniformen sind Mörder,
deutsches Geld
Uniformen,
deutsche Tank.
Soldaten sind Mörder,
deutsche Häuser,
Polizisten sind Mörder,
wieso
auch BGSler sind Mörder,
das Leben kostet
Uniformen.
Deutsche Polizei, bitte vertrauen Sie uns.
Sie führen ja nur Befehle aus und tun's ja nur für Lob.
Deutsche Uniformen
haben eine lange Tradition. Wenn Sie Ihren Zynismus noch mehr mit Gesetzen füllen und das Maul verbieten,
werden wir doch noch
bloß. Überall Uniformen sind Mörder.
Auf der Welt
Uniformen sind Mörder.
Deutsche Waffe
Uniformen sind Mörder.
Deutsches Geld
Uniformen.
Deutsche
Soldaten sind Mörder.
Deutsche
Polizisten sind Mörder.
Wieso
auch BGSler sind Mörder.
Soldaten, deutsche Polizisten,
die so
an der BGS,
das Leben kostet
Uniformen.
Die Siege der Arbeiter über das Militär wurden einmal durch die spontane Solidarisierung der Arbeiter vieler Städte ermöglicht, so dass sie den reaktionären Truppen allein schon an numerischer Stärke überlegen waren. Zum anderen, und dieses Argument ist sicher das Ausschlaggebende, kämpften die Arbeiter für ihre eigenen Interessen und in ihrer vertrauten Umgebung, was beides für die einfachen Soldaten nicht zutraf. Der Streik der Eisenbahner bzw. ihre Weigerung, reaktionäre Truppen zu befördern, bis hin zum Ausreißen von Schienen, war ebenso eine Ursache für den militärischen Erfolg der Arbeiter wie die Erbeutung der Waffen des geschlagenen Feindes.
Die 50.000 bis 60.000 Rotgardisten waren in etwa 100 Einheiten organisiert, deren Durchschnittsgröße sich auf ca. 70 Mann belief. Meist bestanden diese Einheiten aus Gruppen, die sich schon länger kannten, sei es aus dem Betrieb, einer Partei oder aus der Nachbarschaft.
Ja, dann muss man dreimal bezahlen, kriegte man die rote Binde und dann wurde man am anderen Tag nicht mal mit der Waffe versehen. Die Waffe war die rote Binde und das Gewehr, nicht wahr? Mehr hatten wir nicht. Uniform gab es ja dazu war noch nicht. Und den Ausweis, nicht? Mitglied der Roten Armee, reine Ruhr, nicht? Es konnte auch keiner nicht der Roten Armee, wo nicht geprüft wird, was bist du? Wo hast du gearbeitet, nicht wahr? Also ich habe Teilung auf welchen Schacht und so weiter, nicht wahr? Bist du für ein Mensch, nicht wahr? Man hat nur eben nicht gleich alle genommen, sondern man hat auch eine Auslese gehalten, nicht wahr? Nicht? Jüngere wie 18 waren überhaupt nicht dabei.
Die Kampfleiter der Roten Armee, fast alle Arbeiter, besaßen durch ihr oft jahrelanges Eintreten für die Arbeiterbewegung und wegen ihrer Kriegserfahrung das Vertrauen ihrer Leute. Inwieweit die militärischen Führer demokratisch gewählt wurden, ist heute nicht mehr auszumachen. Der entscheidende Unterschied zu einer bürgerlichen Armee war das Prinzip der Freiwilligkeit. Diejenigen, die sich zur Roten Armee meldeten, wussten, warum sie es taten. Zumindest am Anfang kam der unbedingte Siegeswille über die verhassten Freikorps in Parolen wie »Jetzt oder nie«, »Siegen oder sterben« und »Wir verlangen das Paradies auf Erden« zum Ausdruck.
Bis zur Unterbrechung hören wir die Internationale, gesungen von Frank Beyer. Die Anmoderation zu diesem Lied übernimmt er selbst.
An der Front und im Lazarett in Lohberg, das da in eine Waschkauer in der Zeche eingerichtet war, und da wurde die Internationale noch um eine Strophe erweitert. Und das zeugt von dem revolutionären Kampf, sagt der Heini Köster, der Begeisterung und dem Willen der Arbeiter. Die war ein Zeichen dafür, dass nicht nur die Frage im Raum stand, etwas abzuwehren, sondern auch zum Angriff gegen die Reaktion überzugehen. Das fand ich also ein ganz interessanter Hinweis, dass er sagte, nee, wir waren also schon bereit, da auch was zu tun. Und wie hört sich sowas an? Lasst los die Hebel der Maschine zum Kampf heraus aus der Maschine. Den Berg der Zukunft wollen wir dienen. Freien Räte retten sich, die damit der Vaterländer Grenzen, die damit den Wunder sieht, der Freiheit Morgenfahrt glänzen, die rote Fahne führten sie. Grausig töten, verfahren, auf zum letzten Gericht, der Galgen den Barbaren, dem Volk verdonnen sie. Grausig töten, auf zum letzten Gericht, der Galgen die Barbaren, dem Volk das Sonnenlicht.
Ruhrkampf 1920. Geschichte und Scheitern der Märzrevolution.
Im zweiten Teil unserer Sendung zur Märzrevolution 1920 berichten wir über den Einmarsch der Reichswehrtruppen ins Ruhrgebiet und den damit verbundenen weißen Terror. Beginnen wollen wir mit dem Ende des Kapp-Putsches.
Die Auswirkungen der Erfolge der Roten Armee waren für die herrschende Klasse alarmierend. Einzelne Truppenführer in und um das Ruhrgebiet verweigerten die Ausführung von Befehlen und teilweise mussten pro Kapp eingestellte Offiziere abgelöst werden. Schon kurz nach dem Putsch hatte die Kapp-Regierung die Todesstrafe gegen Streikende verfügt, aber auf Intervention der Industrie wieder zurückgenommen. Die SPD-Minister verleugneten nicht nur ihren eigenen Aufruf zum Generalstreik, mehr noch, sie verhandelten über den in Berlin zurückgebliebenen Vizekanzler mit der Kapp-Regierung über die Beendigung des Putsches. Am 17. März 1920 trat Kapp mit der Begründung der Notwendigkeit des Zusammenschlusses aller, besonders der Reichswehr, gegen die bolschewistische Gefahr zurück. Hinter den Kulissen konnte General Lüttwitz die Zusage einer Amnestie inklusive seiner Pensionsansprüche durchsetzen. Obwohl die Reichsregierung als auch Reichskommissar Sievering, die vier Bergarbeitergewerkschaften und die Zechenunternehmer für den 17. März zur Wiederaufnahme der Arbeit aufriefen, ging der Streik im Ruhrgebiet weiter. Am 18. März rückten die ersten Truppenverstärkungen aus Württemberg und am 19. März aus Bayern bis an den Rand des Reviers. Die Arbeiter von Daimler-Benz in Untertürkheim hatten vergeblich versucht, den Transport zu stoppen. Am 20. März riefen die SPD-nahen Gewerkschaften zum Abbruch des Generalstreiks auf. Die Gewerkschaftsspitze um Legien hatte von der SPD lediglich verbale Zugeständnisse in Form eines 8-Punkte-Plans erreicht und als einziges handfestes Resultat den Rücktritt Noskes. Da aber am 19. März für Mittel-, Ost- und Norddeutschland der verschärfte Ausnahmezustand verhängt wurde, streikten die Berliner Arbeiter weiter. Erst am 23. März stimmte die Generalversammlung der revolutionären Betriebsräte für die Beendigung des Generalstreiks. Schon am 22. März hatten die SPD-nahen Gewerkschaften, die SPD und die USPD einen entsprechenden Aufruf herausgegeben, sodass ein Weiterstreiken gegen die reformistischen Kräfte der Arbeiter aussichtslos schien.
Das Ende der Märzrevolution war damit vorprogrammiert. Die Gründe ihres Scheiterns waren die Isolation des Reviers, der Generalstreik im Deutschen Reich bzw. die vereinzelten bewaffneten Aktionen in Mitteldeutschland waren in sich zusammengebrochen. Die frei werdenden Truppen konnten in Richtung Ruhrgebiet in Bewegung gesetzt werden. Das Ende auch des Eisenbahnerstreiks ermöglichte deren reibungslosen Transport.
Und die zogen hier ein, diese Löwenfeldbrigade, der Kapp-Putsch. Ich sehe sie noch, sie sind mit einem Panzerzug von Gladbeck hier, der West, den Hauptbahnhof jetzt. Meine Eltern wohnten in der Nähe der Prosperstraße, ich weiß nicht, ob sie da in der Nähe, ist nicht weit von der Bahn, wir konnten das beobachten als Kinder. Da zogen die mit der Panzerlokomotiven hier ein, nicht wahr, und verstreuten sich und gingen los. Die von Kichel kommend sind allmählich immer weiter vorig. Zu der Zeit, als das geschehen war, war hier auf dem Pferdemarkt, das ist jetzt nicht mehr, das ist da, wo die evangelische Kirche, das war früher der größte Markt hier. Ja. Da wurde Markt ab und zu der Zeit fand ein Markttag statt. Gingen die Frauen dahin, ja. Und da waren auch viele noch Bauern und so weiter, die haben da auch noch Gemüse gebracht. Und da schoss die Löwenfeldbrigade vom Norden kommen, über Kichel, von Nordbahnhof Bottrop da oben, ja, mit die 12,5 Haubitzen auf die Stadt Bottrop und da auf den Markt platzten die Granaten. Viele tote Frauen, Kinder.
So schildert Theo aus Lislock, Bottropper Zeitzeuge, den Einmarsch der Brigade Löwenfeld. Doch nicht nur militärische Gründe waren verantwortlich für das Scheitern der Märzrevolution.
Zunehmende Versorgungsschwierigkeiten und Hunger bedrängten die Aufständischen. Hinzu kamen schwerwiegende Differenzen innerhalb der Bewegung selbst. War der Kampf nur gegen Kapp, also für die alte Regierung aus SPD, Zentrum und DDP zu führen, oder für die Sozialisierung der Betriebe und die Einführung eines Rätesystems?
In dieser Situation kam es zu den Bielefelder Verhandlungen am 23. und 24. März, zu denen Reichskommissar Severing, die Vollzugsräte und die Gemeindevertreter bis auf die linksradikalen Kampfleiter des westlichen Reviers eingeladen hatte. Dabei wurde eine weitere Schwäche der Märzrevolution sichtbar. Ohne sich untereinander abzustimmen über die Ziele bzw. ein einheitliches Vorgehen, fuhren die Vertreter der Vollzugsräte nach Bielefeld. Ohne eine solche Abstimmung war die Strategie Severings, die Aufstandsbewegung zu spalten und die noch kämpfenden Arbeiter zu isolieren, kaum beizukommen. Das am 24. März unterzeichnete Bielefelder Abkommen sah die Abgabe der Waffen innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor. Die Gemeindebehörden und die Vollzugsräte sollten gemeinsam diese Aufgabe übernehmen. Danach hatten sich die Vollzugsräte aufzulösen. Erst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt waren, sollte der Einmarsch der Reichswehr unterbleiben.
Aber die Reichswehr hielt sich nicht an das Abkommen. Nicht nur, dass sie den ebenfalls in Bielefeld vereinbarten Waffenstillstand brach und die Schuld den Rotgardisten in die Schuhe schob, sondern am 24. März verfügte General Watter, dass Standgerichtsurteile auch von den Regimentsführern bestätigt werden konnten. Am 28. März schließlich stellte die Reichsregierung ein Ultimatum an die Aufstandsbewegung. Auflösung der Roten Armee, sofortige Waffenabgabe und Wiedereinsetzung der alten Kommunalverwaltung bis zum 30. März. Zusätzlich verschärft wurde dieses Ultimatum durch von Watter erlassenen Durchführungsbestimmungen, die eine exakte und viel zu hoch angesetzte Anzahl der abzugebenden Waffen vorschrieb und als endgültigen Termin den 30. März 11 Uhr angaben. Daraufhin rief der Zentralrat zum Generalstreik auf. Unter dem Druck der immer unerträglich werdenderen Lage, angesichts des zu erwartenden weißen Terrors der Reichswehr, entstand teilweise eine regelrechte Panikstimmung. Kam es zu bewaffneten Gefechten unter den Arbeitern selbst. Rotgardisten zwangen in vereinzelten Fällen mit vorgehaltener Waffe die Arbeitseinstellung in Fabriken und Zechen. Bei einer Schießerei mit der Zechenwehr der Zeche Ewald in Herten gab es 2 tote Rotgardisten.
Nachdem die Reichswehr schon vor Ablauf des Ultimatums weiter vorgerückt war, wurde mit einem auf der Konferenz von Münster am 31. März erzielten Abkommen, das die Ablieferung der Waffen bis zum 2. April um 12 Uhr festlegte, auf Initiative Severings ein letzter Versuch gemacht, weitere Arbeiter zur Abgabe ihrer Waffen zu veranlassen. Auch dieses Abkommen wurde von der Reichswehr gebrochen, wobei Watter nicht davor zurückschreckte, Lügenmärchen wie Lenin hätte in Dortmund auf den Hansaplatz eine Rede gehalten, beziehungsweise 250 russische Marinesoldaten seien in Dortmund eingetroffen, zu verbreiten, um sein vertragswidriges Vorgehen zu rechtfertigen. Der Einmarsch ins Revier und seine Eroberung begann. Am 7. April war mit der Eroberung von Essen das Revier befriedet. 15.000 Menschen ergriffen die Flucht, um nicht Opfer des Terrors der Reichswehrtruppen zu werden.
Die Reichswehrtruppen rächten sich beim Einmarsch in das Ruhrgebiet für die im März erlittenen Niederlagen mit bestialischem Terror. Kranke und verwundete Rotgardisten wurden mit dem Gewehrkolben erschlagen. Bei lebendigem Leib wurden Rotgardisten oder solche, die man dafür hielt, die Knochen gebrochen, der Bauch aufgeschlitzt und die Augen ausgestochen. In Pelkum kesselten bayerische Freikorps die Rotgardisten ein, griffen sie erst mit Maschinengewehren aus Flugzeugen an und verübten dann ein regelrechtes Massaker.
Ein weiteres Beispiel für den weißen Terror schildert Theo aus Lislock, ein Zeitzeuge aus Bottrop.
Und da in der Nähe von Prosper II hatte da ein Ledigenheim gehabt. Das waren Leute untergebracht, die von Bayern hier auf dem Bergbau, von Schlesien, von Ostpreußen, so junge Leute, die haben da in den Ledingen, da war Prosper-Ledingheim, da hatten sie Unterkunft von der Prosper-Anlage gemacht, Essen, alles. Und die Löwenfeldbrigade, als sie hier einzog, fing die überall. Einmal von Horst kommen, die Horsterstraße, da haben sie an die Mauer, da ist unten die Bahn, die nach Fortsetzung da führt, ne, verstehen Sie, Ostring da, und an der Mauer haben sie dann auch einige haben sie da irgendwo herausgezogen, junge Leute an die Mauer hingestellt und haben sie da erschossen. Ne. Das haben dann die Leute, die da auf der Horsterstraße auf die Mauer gucken konnten, gesehen. Es sind noch einige hier, die das auch gesehen haben, wie sie, die junge Leute, die gar nicht daran beteiligt waren. Sie haben bloß in solche Ledigenheime gewohnt und die waren immer in den Glauben, dass die in den ledigen Heimen meistens die, ne, in der Armee waren. Und diese haben sie da herausgeholt, mit Gewalt. Einen ganzen Haufen. Dann sind die knappen Straßen mit ihnen hoch und hier die Prosperstraße hoch zur Stadt zu. Mit erhobenen Händen, die Jungs da, ne, waren alles Bergleute, ne. Und dann mussten sie singen, ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand. Und hinter ihnen diese Löwenfeldbrigade mit Schuss, ne, ja, ganz verkommene Subjekte, man sah das. Ja. Die Kinder sind schon davon weggelaufen, wenn wir sie gesehen haben. Und das waren immer so 4, 5, 6 oder 8 Mann konnten es gewesen sein, die mit erhobenen Händen die Prosperstraße hoch, Osterfeld zu, mhm, ne, und singen mussten. Unterwegs hatten sie ihnen Tritte gegeben, Kolbenstöße, ne, wenn die nie wollten, und die Jungs, die dabei waren, die waren da auch am Weinen, ohne Kopfbedeckung, abgerissen schon, heulten dann, wir sahen das, ne, und wir riefen dann immer, Mama, Mama, wie die Kinder sind, Papa, nehmen an, die auch, sagten die ganzen Nachbarn, die ganze Prosperstraße war empört. Die Frauen schimpften, ne, und einige waren am Weinen, ne, Frauen, die werden ermordet, riefen sie, das, wir kennen die. Und da sind sie von unserer Straße, das ist die Mitte der Prosperstraße, von Knappen zu Bottrop, sind sie noch einige hundert Meter gemacht. Da machten die Soldaten Halt und dann haben sie ihre Gewehre so auf, ne, einer Pause, ne, aufgestellt, wie das so bei den Soldaten man in der Nähe der Brinkstraße. Da haben sie gestanden. Und da sind die Frauen aus den Häusern rausgekommen, sagten, was wollt ihr, lasst die Leute, die jungen Menschen frei, die haben euch doch nichts getan, und haben damit die Soldaten aber kräftig auf die, ne, Lichtschlachttruppe, ne, die mussten sie wegjagen, ne, dann kriegten sie schnell wieder Befehl, haben sie die Gewehre genommen, vorwärts, ne, und wir Jungs hinterher. Da durfte keiner hin, aber wie immer so, wie so Kinder sind, ne, wir hinterher, nun war das nicht so, wie es heute aussieht. Denn wenn man am Ende, wo jetzt zum Beispiel die Hochstraße und die Prosperstraße zusammentreffen, da fing schon der Wald an. Ja. Sehen Sie, die, ja, Osterfelder Straße, ja, zum Friedhof, ja, da oben rauf, ne, da fing schon links, die Häuser sind ja erst jetzt, ja, alle gebaut. Ja. Da ging das schon los. Und da haben wir uns so immer hinter die Sträucher links und rechts versteckt, mal da, mal da, ja, und immer neugierig geguckt, was machen die, und die mussten singen. Da sind die so auf eine gewisse Höhe gekommen. Und da hat einer von diesen, musste wohl so ein Unteroffizier oder was gewesen sein, von der Löwenfeldbrigade, hör mal, ihr könnt ja austreten, ne? Und die wollten nicht. Ne? Mhm. Weil die vielleicht schon was gerochen haben, das waren ja Soldaten aus der, ne, so diese Jahrgänge, ne? Und los da austreten, blieben sie stehen. Und die blieben auch stehen, die da Gefangenen, ne? Und haben sie die getrieben, da so, immer so, ne, nur immer da hinten, da in den Gesträuchern, nicht wahr? Und als die dann in die Gesträucher da ging, haben sie die reingetrieben, da knallte es. Knallt, und da sind wir weggelaufen, wir haben Angst vorm Schießen gehabt, ne, Kinder, ne. Sind wir weggelaufen und das knallte.
Doch im Bauch ist nur Angst, und so wird es gefressen. vergessen, denn es hockt da geduckt. Und es kommt selten vor, dass sich die Schlange verschluckt. Außer Kontrolle ist das Leben, die Zeit. Außer Kontrolle ist die Obrigkeit. Außer Kontrolle sind des Königs Banditen. Aber außer Kontrolle haben sie nichts zu bieten. Mit dem Herz in der Hand und mit dem Arsch noch am Strand. Immer schön auf dem Teppich, denn Fliegen ist so teuer. Mit dem Herz in der Hand und mit dem Rücken zur Wand. Außer Kontrolle! Außer Kontrolle! Außer Kontrolle! Außer Kontrolle. Außer Kontrolle sind des Königs Banditen. Aber außer Kontrolle haben sie nichts zu bieten.
Etwa 3000 Gefangene wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen in Baracken untergebracht und zum Teil grausam von den Wachmannschaften misshandelt, was schwere Erkrankungen zur Folge hatte. Die Verhängung des verschärften Ausnahmezustandes im ganzen Ruhrgebiet ermöglichte es der Reichswehr nicht nur, Standgerichte einzurichten und damit Rotgardisten zum Tode durch Erschießen zu verurteilen, sondern auch außerordentliche Kriegsgerichte zu etablieren. Mithilfe dieser Ausnahmejustiz, gegen deren Urteile kein Einspruch möglich war, wurden in Schnellverfahren die Angeklagten abgeurteilt.
Die nun erfolgenden zahllosen, zu jeder Tag- und Nachtzeit stattfindenden Verhaftungen, die zumeist anhand von vorgefertigten Listen oder aufgrund der nun einsetzenden Flut an Denunziationen stattfanden, die Einrichtung von Folterkellern und Konzentrationslagern, in denen Gefangene bestialisch misshandelt wurden, Erschießungen, bei denen sich die Delinquenten selber das eigene Grab schaufeln mussten, aber auch die Verstümmelung von Leichen, lassen sich nicht mehr als Übergriffe einzelner Truppenteile abtun, die vielleicht unter dem Eindruck von Mordtaten von Angehörigen der Roten Ruhrarmee gestanden haben mögen. Vielmehr wurde der politische Gegner systematisch horrifiziert, wurde gezielt Gräuelpropaganda gestreut, wurde hemmungslos, und das in einer gewissen Kontinuität antisemitische und antikommunistische Hetze betrieben?
Soweit der Historiker Carsten Rudolph.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal Ruhrkampf 1920 über die Geschichte und das Scheitern der Märzrevolution im Ruhrgebiet.